Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Und der Nahostkonflikt ist ja eines der großen Themen unserer Zeit. Und weil er so voraussetzungsreich und komplex ist, haben wir mal geschaut, welche aktuellen Bücher vielleicht hilfreich sind, um das Ganze besser verstehen zu können. Die finden Sie in diesem Monat auf unserer Buchempfehlungsliste und die stellen wir Ihnen gleich vor. Jeden Tag erreichen uns Nachrichten zur aktuellen Eskalation in Nahost. Das ist ein Krieg, über den in Medien und im Alltag oft vehement gegensätzliche Ansichten aufeinandertreffen, erst recht seit dem 7. Oktober 2023. Dabei ist es gar nicht einfach, selbst den Überblick zu behalten über Geschichte und Hintergründe dieses Konflikts, der ja schon so lange schwelt. Auch deshalb haben wir diesen Monat in der Literaturredaktion eine Empfehlungsliste mit 5 Romanen und Sachbüchern zum Krieg in Nahost zusammengestellt. Und bei mir jetzt im Studio sind Miriam C. und Christian Rabhansel. Ich habe zuerst gedacht, dass ja so Bücher eigentlich eine Weile brauchen oder Themen brauchen ja eine Weile, bis sie überhaupt veröffentlichbar sind. Hm. Wie ist das bei so einem aktuellen Thema? Wie aktuell sind jetzt diese Titel, die ihr ausgesucht habt?
Also das sind natürlich keine Bücher, die jetzt so einen Nachrichtenwert haben wie eine journalistische Reportage, aber trotzdem würde ich alle diese 5 Bücher, die wir ausgesucht haben, also es ist ein Roman und es sind 4 verschiedenartige Sachbücher, die würde ich alle als aktuell bezeichnen. Es ist so, dass zum Beispiel manche liefen Hintergründe, die ja dann auch helfen, die Nachrichten besser einordnen zu können. Viele Bücher erzählen von der Lebenswirklichkeit von Menschen vor Ort, also von Menschen in Israel, in Gaza, im Westjordanland. Das macht Nachrichten dann ja auch nochmal unmittelbarer und verständlicher auf eine Art. Und dann schauen einige Bücher auch, ja, ich würde sagen, fast schon mit so einem zeitlichen Abstand oder von oben auf die Art und Weise, wie wir gerade in Deutschland über diesen Krieg in Nahost diskutieren, wie wir streiten. Du hast es ja auch gesagt, Andrea. Also wie es sein kann, dass sich in so vielen Situationen, sei es jetzt medial oder eben in so Alltagsgesprächen, 2 so unversöhnliche Seiten gegenüberstehen. Ich verdeutliche das mal an dem Roman, den wir empfehlen wollen. Der heißt Blaue Romanze von Nora Hadada. Und da geht es um 2 junge Menschen, die sich so allmählich ineinander verlieben, ja, die daten und die merken dann aber nach dem 7. Oktober 2023, dass sie grundverschiedene Perspektiven auf diese Eskalation haben. Also Miriam, sie, die promoviert in postkolonialer Theorie, die kommt aus einer französisch-maghrebinischen Familie und die geht zusammen mit ihren Freundinnen auf pro-palästinensische Demos. Und er, der Journalist Julian, der berichtet viel über Antisemitismus, der hatte einen Großvater in der Waffen-SS und für den steht außer Frage, dass er also an der Seite von Israel steht. Und Nora Hadada beschreibt das jetzt ja so ganz genau, wie sich diese beiden jungen Menschen so verfremden über diese Position zum Krieg, wie sich auch ihre jeweiligen Freundeskreise, wie die wirklich fast schon so aufeinander losgehen und wie unmöglich das scheint, eine Beziehung zu führen, eben mit so unterschiedlichen politischen Ansichten in diesem Thema, finde ich alles also sehr klug, sehr differenziert beobachtet und ganz nah eben so an unserer Diskussion hier in Deutschland. Also Blaue Romanze heißt der Roman von Nora Hadada.
Und diese Auseinandersetzungen oder der Streit, der steht bei einem der Sachbücher ja schon richtig im Titel. Was darf Israel ein Streit heißt das. Wer streitet denn da, Christian?
Ja, da streiten 2 Publizisten miteinander. Das ist Philipp Peyman Engel. Der ist ein Sohn einer persischen Jüdin und eines deutschen Vaters im Ruhrgebiet aufgewachsen. Der ist der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Und der zweite, das ist Hamed Abdel Samad. Stammt aus Ägypten, war da früher bei den Muslimbrüdern, hat sich dann da losgesagt, ist jetzt eine sehr starke und vehemente Stimme gegen Islamismus, lebt deswegen auch seit 12 Jahren schon unter Polizeischutz. Also 2 Leute, die wissen, was Gegenwind heißt, was wirklich auch Morddrohungen bedeuten und die sich über ihre publizistische Arbeit kennengelernt haben, sich darüber schätzen gelernt haben, ist so eine kollegiale Freundschaft geworden, weil sie immer beide wussten, wir stehen auf der Seite für Menschenrechte, gegen Fundamentalismus, gegen Antisemitismus. Die haben eigentlich immer auf derselben Seite quasi am selben Strang gezogen, aber dann kommt jetzt dieser 7. Oktober, dann kommt dieser Krieg und im Frühjahr 2025 postet Hamed Abdel Samad auf sozialen Netzwerken, dass das ein Völkermord sei. Und das ist wiederum für Philipp Peyman Engel eine rote Linie, der kann es erst gar nicht glauben und schreibt ihm einen Brief. Und das ist Auslöser eines Briefwechsels, den die beiden wirklich erst privat geführt haben, erst jetzt im Nachhinein als Buch überhaupt erst öffentlich gemacht haben. Das heißt, die haben sich nicht irgendwie auf Social Media an den Pranger gestellt. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil das zwei Leute sind, die eigentlich sich immer auf derselben Seite wähnten und im Laufe dieses Streites aber merken, dass sie sich überhaupt nicht einig sind, dass sie noch nicht einmal die Wirklichkeit gleich wahrnehmen, die Fakten gleich wahrnehmen und die es aber schaffen, in einer Härte zu streiten und dabei trotzdem immer den persönlichen Respekt zu bewahren. Das hat mich extrem beeindruckt. Ich habe die beiden auch eingeladen dann ins Interview und man hat das auch, also ich fand das bemerkenswert, wie die es geschafft haben, sich bei allem Kontrast ausreden zu lassen, wie es dann manchmal doch schwierig für sie wurde, wie sie dann angefangen haben, sich ins Wort zu fallen, sich dann wieder zurückgenommen haben und aber am Ende dieses Gespräches und auch am Ende dieses Briefwechsels klar wird, auch aller Respekt hilft nicht, dass man irgendwie plötzlich sich einig wird. Eigentlich wären die Differenzen immer größer und dabei trotzdem den Respekt zu bewahren, finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Aber das klappt dann auch, also dass da so eine Art Metaebene erreicht wird und man nicht doch irgendwie dann in so Blöcken verharrt?
Ja, also zum einen streiten die natürlich sehr wohl über die Fakten. Also vorhin war ja auch deine Frage, wie aktuell können denn solche Bücher sein? Das ist also wirklich 1:1 ein Briefwechsel aus diesem Frühjahr, auch immer mit dem Wissensstand, den die damals hatten, zu dem Zeitpunkt, wenn der Brief geschrieben wird. Sie streiten natürlich viel um die Sache, wechseln aber immer auch schnell auf die Metaebene und versuchen, die Position des anderen zu erklären. Das macht es dann teilweise noch schmerzhafter, weil dann auch Vorwürfe kommen. Ich sehe, warum du folgendermaßen verblendet bist. Das ist wirklich nicht einfach. Aber ja, eben dieses Zurücknehmen, Ausreden lassen und immer Respekt bewahren, das funktioniert da sehr gut. Wie machen das denn deine Romanfiguren, Miriam? Schaffen die den Respekt zu halten?
Also der Roman ist sehr dialoghaft geschrieben und finde ich eine absolute Stärke, wie gut hier die Dialoge auch wirklich so getextet sind. Und da kommen natürlich dann auch, oder was heißt natürlich, aber da kommen schon dann auch extreme Positionen vor. Also auf beiden Seiten, muss ich sagen. Ne? Sowohl in Miriams Familie gibt es zum Beispiel Familienmitglieder, die Gewalt der Hamas verteidigen, oder unter den Freunden von Julian und bei diesem Journalisten, da gibt es auch Freunde, die ja wirklich total überzogene und auch rassistisch motivierte so Background-Checks irgendwie bei Menschen fordern, die sie jetzt nur als muslimisch irgendwie vermuten. Also da gehen beide Seiten auch schon, oder gibt es auf beiden Seiten schon auch Extreme, die dann auch immer wieder in Dialogen eben so, ja, in Streit geraten. Finde ich wirklich aber eine absolute Stärke auch von dem Buch, dass solche Extreme auf beiden Seiten vorkommen. Und der Roman gar nicht unbedingt, finde ich, so Stellung selbst bezieht.
Auch was ihr jetzt schon so gezeigt hat, das ist ja schwierig mit diesen verschiedenen Perspektiven in diesem Krieg. Und wir haben ja auch oft versucht, palästinensische Stimmen für unsere Sendung hier zu finden. Ist gar nicht so einfach. Habt ihr euch diese Frage bei der Zusammenstellung auch natürlich wahrscheinlich gestellt, wer da vertreten ist auf dieser Liste?
Absolut. Also haben wir tatsächlich länger darüber diskutiert, wie wählen wir jetzt diese 5 Titel aus? Wie machen wir das, dass tatsächlich verschiedene Perspektiven vertreten sind?
Zumal es eben, ja, du hast es gesagt, wirklich schwierig ist, publizierte Stimmen direkt aus Gaza zu bekommen. Und gleichzeitig, wir hatten hier schon auch sicherlich einige Interviews in der Lesart mit Menschen, die von ihrem Schmerz berichten. Für mich persönlich ist aber so eine Empfehlungsliste nochmal was anderes. Also es gibt viele Bücher, die in ihrem Schmerz sehr, sehr lesenswert sind, die aber durch den Schmerz des Krieges auch wieder selber schon sehr brutal werden. Und ich habe eigentlich gedacht, wir wollen hier Bücher empfehlen, die sollten eigentlich doch versuchen, auch noch stärker auf Verständigung zu setzen und immer das Leid auch des anderen zu sehen. Das heißt, wir haben uns ja jetzt eben für Bücher entschieden, die eben immer das Leid sehen. Und wir haben ein Buch gefunden, das auch ein bisschen das Leben aus dem Gaza-Streifen mitten im Krieg berichtet. Das ist jetzt keine palästinensische Stimme, sondern es ist eine norwegische Kinderpsychologin, die für Ärzte ohne Grenzen dort im Einsatz war. Und die hat ein Tagebuch geschrieben und berichtet da von dem Krankenhausalltag. Sie berichtet, wie sie mit den Kindern arbeitet, schwer verletzte Kinder, aber auch einfach völlig traumatisierte Kinder. Und ein Kniff zum Beispiel, das klingt so banal auf den ersten Blick, ist, dass sie viel mit Seifenblasen arbeitet. Wenn dann Kinder einfach nur schreien und schreien und schreien, sie versucht, die abzulenken, Neugier zu wecken. Und wenn dann die Kinder nach den Seifenblasen greifen und selber versuchen zu pusten, das bedeutet, die müssen tief einatmen, die müssen fokussiert ausatmen. Das ist so eine kleine Atemübung, die in winzigen Momenten mal kurz ein Durchatmen ermöglichen kann. Und da berichtet sie von diesem Alltag. Kein politisches Buch, man erfährt nichts über die Hintergründe, aber über den Alltag. Das ist Katrin Glatz-Brubak, Tagebuch aus Gaza.
Und eine deutsch-palästinensische Stimme haben wir noch auf der Liste, eine Journalistin, Alena Jabarin. Die ist in Deutschland aufgewachsen, aber damit Mitte 30 als ausgebildete Journalistin nach Ramallah gezogen, hat dort gearbeitet und berichtet über die palästinensische Lebensrealität, den Alltag eben im Westjordanland, wo sie 3 Jahre gelebt hat. Der letzte Himmel heißt das Buch, meine Suche nach Palästina. Und es ist wirklich das, eine Suche nach Palästina, die uns eben immer wieder aus so einem Alltag unter israelischer Militärbesetzung erzählt. Aus dem Westjordanland, also kein Buch über den Gazastreifen, kein Buch über die Hamas, aber eben auch von der palästinensischen Lebensrealität.
Und eine jüdisch-israelische Stimme ist ja auch dabei, Ofer Waldmann.
Mhm. Das finde ich einen ganz bemerkenswerten Autoren. Das ist eine Stimme, die immer versucht, das Leid auch der anderen zu sehen. Schriftsteller, ehemaliger Profimusiker, der eben in Israel lebt und der in seinem Buch also versucht, die Perspektiven miteinander ringen zu lassen. Der befragt sich selber, befragt Freunde, befragt auch Schriftstellerinnen, die teilweise schon gar nicht mehr am Leben sind. Und das ist wirklich so eine schmerzhafte, ehrliche Auseinandersetzung. Das ist fast so ein körperliches Schreiben, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Es ist dabei gleichzeitig auch eine literarische Sprache. Man muss das unbedingt lesen. Sehr, sehr starker Text. Ganz kurz, 150 Seiten. Ofer Waldmann, verkämpftes Land.
Also viele interessante Titel auf unserer Liste. Miriam C. und Christian Raab-Hansel haben sie vorgestellt. Unsere Buchempfehlungen dieses Monats, die sich dem Nahostkonflikt widmen. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Christoph Lehr, bin 80-jähriger Rentner und bin hier aus Freiburg. Das Buch heißt Lass uns doch noch etwas bleiben von Lionel Shriver. Es spielt in England. Ein Ehepaar beschließt mit 50 Jahren angesichts des elenden Lebens und Sterbens des Vaters der Frau, der ist dement und pflegebedürftig, beschließen sie, also das soll uns nicht passieren, mit 80 gehen wir zusammen freiwillig aus dem Leben. Dann kommt dieses 80 Jahre und das geht schief und dann gibt es in jedem Kapitel eine andere Version. Es gibt also ungefähr 10 verschiedene Enden. Ein Ende, wo sie von ihren Kindern zwangseingewiesen werden in ein schäbiges Altersheim, mit anderen Szenarien, die so ein bisschen Science Fiction sind. Ein Medikament wird erfunden, da werden sie wieder jünger. Und was ist dann? Es gibt doch viel Stoff zum Nachdenken. Ein wichtiges Buch.
Christoph Lehr liest also in Freiburg Lass uns doch noch etwas bleiben von Lionel Shriver. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Bettina Ababanel gemeinsam mit Nikolaus Hansen. Erschienen ist es beim Piper Verlag für 24 Euro. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels ist ja eine wichtige Institution, die in diesem Jahr auch ihren 200. Geburtstag gefeiert hat. Und sie vergibt zum Beispiel den Deutschen Buchpreis. Sie wacht über die Buchpreisbindung und vieles mehr. Gestern hat sie einen neuen Vorsteher gewählt und sich für den 42-jährigen Sebastian Gugolz entschieden, den wir gern und oft hier zu Gast haben im Programm als Verleger seines Ein-Mann-Projekts, dem Gugolz Verlag. Und auf ihn kommen ja in diesen krisengeschüttelten Umbruchzeiten viele nicht gerade einfache Herausforderungen zu, aber er hat ja schon einmal vor 10 Jahren bewiesen, wie er an Startkapital für seinen Verlag kam und dass er das auf originelle Weise getan hat.
Also ich habe mich eigentlich bei allen Quizshows beworben, wo es eine vernünftige Summe zu gewinnen gab. Also bei allen, wo es eigentlich 5-stellige Beträge zu gewinnen gibt. Also und das große Ziel war natürlich, wer wird Millionär? Zum einen habe ich also ein Urvertrauen. Ich denke immer grundsätzlich, es geht gut. Deswegen hatte ich gar wenig Ängste, weil ich auch dachte, ich habe auch keine Angst vorm Scheitern. Also ich dachte, auch wenn das nicht klappt, dann hat das halt nicht geklappt. Dann versuche ich halt das Nächste. Und dann war die Konstellation, dass ich eben eigentlich immer zu Wer wird Millionär wollte und auch eine Zusage bekam. Und dann plötzlich, also in den nächsten Tagen, entwickelte sich aber, dass ich auch zum Quiz-Champion eingeladen wurde. Und das führte, glaube ich, dazu, dass ich genau die richtige Lockerheit hatte, weil ich die ganze Zeit dachte, da kommt noch was. Eigentlich will ich ja zu Wer wird Millionär.
Aber er hat auch so 250.000 Euro als Quiz-Champion mit heim in seinen Gugolz Verlag nehmen können. Das war Sebastian Gugolz, frisch gewählter neuer Vorsteher des Börsenvereins des Buchhandels. Sein Amt tritt er nach der Buchmesse am 25. Oktober an. Und was er vorhat, darüber werden wir ganz sicher mit ihm hier im Programm ausführlich sprechen. Vom Glück und vom Lotto spielen, aber auch von einem ganz besonderen Hotel in Garmisch-Partenkirchen, vom Krieg und der Zeit danach, aber vor allem von einer sehr beeindruckenden und eigenwilligen Frau, die ihre Großmutter Lina war, erzählt die Schauspielerin, Theaterregisseurin und Autorin Jacqueline Kornmüller in ihrem Roman 6 aus 49. Und ich freue mich jetzt mit ihr in Wien, wo sie zu Hause ist, verbunden zu sein. Hallo, guten Morgen, Frau Kornmüller.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Sie erzählen in Ihrem Roman, wie Sie immer für die Oma den Lottoschein ausgefüllt haben. Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich das getan habe. Sind Sie denn dabei geblieben und spielen auch Lotto?
Überhaupt nicht. Ich spiele gar kein Lotto. Ich lehne Lotto ab.
Aber Sie haben das Glücksvertrauen Ihrer Großmutter behalten, hoffentlich.
Das ist etwas, was sie ganz früh in mich hinein gepflanzt hat und das ist mir geblieben.
Diese Großmutter ist wirklich, finde ich, eine tolle Figur. Sie kommt 1911 auf die Welt in Niederbayern. Sie hatte 10 Geschwister und hat als Kind eine Armut erlebt, von der sie sagt, so eine Armut gehört verboten. Dieser Satz, war das so ein bisschen der Glutkern für dieses Buch?
Auf jeden Fall hat mich die Armut, also die frühe Armut meiner Großmutter schon beschäftigt, weil sie diese Armut auch Zeit ihres Lebens nie vergessen hat. Auf der einen Seite war es natürlich in gewisser Weise ein Antrieb, dieser Armut lebenslang zu entkommen. Das hat sie auch geschafft. Aber natürlich ist die Armut am Beginn eines Lebens eine extrem prägende und auch traumatisierende Erfahrung.
Aber sie macht ja dann ihren Weg. Sie wird erfolgreiche Hotelbesitzerin und wie gesagt spielt beharrlich Lotto. Dazu braucht es ja auch sowas wie einen Glauben ans Glück. Haben Sie herausgefunden, woher diese Lina diesen unerschütterlichen Glauben genommen hat?
Deswegen habe ich diesen Roman geschrieben, weil ich ergründen wollte, warum meine Großmutter so ein unfassbares Glück hatte. Denn es war wirklich so, sie hat uns, wenn wir gespielt haben, einfache Spiele, Mensch, ärgere dich nicht, sie hat uns einfach chronisch besiegt. Und ich wollte wissen, woran es liegt. Das war ja nicht nur diese Spiele, es war wirklich Lotto. Sie hat Lotto gespielt und sie hat gewonnen, sehr viel gewonnen. Und ich glaube, dass meine Großmutter von ihrem Charakter her eine extrem offene Frau war, eine extrem sympathische und empathische Frau. Und diese Empathie, die sie an den Tag gelegt hat, indem sie eben ihre Armut nicht negiert hatte, sondern immer präsent hatte, diese Empathie, die sie anderen Menschen gegenüber entgegengebracht hat, die hat ihr, glaube ich, also das Glück war sozusagen frei, sie zu finden. Sie war offen fürs Glück.
Aber ihr Buch ist ja jetzt nicht nur ein Porträt der Großmutter als Glücksphilosophin oder Glücksritterin, sage ich mal, sondern das ist ja auch ein ganz interessantes Stück Zeitgeschichte, was Sie da erzählen. Denn diese Lina, die geht dann aus dieser Armut heraus, will sie was machen. Sie geht nach München, da lernt sie eine andere Frau kennen, Maria, und findet mit der so eine Freundin fürs Leben. Also die machen eigentlich alles zusammen hinterher. Das waren schon auch sehr unkonventionelle, fortschrittliche Frauen, diese beiden, fand ich.
Absolut. Es ist auch eine Geschichte, die mich als Kind schon sehr fasziniert hat, war die Freundschaft zwischen Lina und Maria. Zwei Frauen, die sich in den 20er Jahren kennenlernen, in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren gemeinsam ihren Betrieb aufbauen. Und die eben auch durch diese sehr, sehr schwierige Zeit gehen, vor allen Dingen auch in Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen wurde ja von den Nazis sozusagen erkoren, dass dort die Olympischen Winterspiele stattfinden sollten. Und das war natürlich ein politisch sehr schwieriges Pflaster, in dem sie sich zu behaupten hatten. Und ich fand einfach die Freundschaft, die Solidarität, die Loyalität, die diese beiden Frauen zueinander hatten, extrem spannend.
Und das evoziert dann auch so ein ganz anderes Verhältnis zu Männern, als es damals in der Zeit üblich war, dachte ich. Ne? Die kriegen zwar beide Kinder, aber letztlich ohne Männer. Aber irgendwie kriegen sie das ganz gut hin. Also es ist schon beeindruckend, auch wie sie dann nach Garmisch-Partenkirchen kommen und dann eben erstmal im Hotel arbeiten, dann ihr eigenes Hotel aufmachen, und da waren ja auch ganz viel UFA-Stars wie Zara Leander. Wie kam das eigentlich, dass die alle nach Garmisch gefahren sind?
Eben aus diesem Grund. Garmisch war damals, also Garmisch hat ja diese unfassbar schöne Landschaft, muss man dazu sagen. Aber Garmisch wurde eben auch erkoren, ein Hotspot zu sein. Da gab es ein tolles Hotel, das Clausings Posthotel, das existiert heute in dieser Form nicht mehr. Und dort haben sich diese Stars getroffen und haben ihr glamouröses Leben gelebt. Und meine Großmutter war da eigentlich ein ganz kleines Rad. Also die war, hat da serviert und hat sich dann aber eben aus dieser Anstellung heraus befreien wollen und wollte selbstständig werden, wollte ihr eigenes Geschäft eröffnen und hat einen Dr. Brittner getroffen, der Gast war in diesem Klausingsposthotel und der dort ein wunderschönes Chalet besaß in Garmisch-Partenkirchen und der aber dieses Chalet vermieten wollte. Und da hat meine Großmutter wieder mal das Glück beim Schopf gepackt und ihn gefragt und hat dieses Haus von ihm gepachtet und damit hat sie ihr eigenes Hotel eröffnet.
Und der war dann ja offenbar auch recht experimentierfreudig, dass er das an so eine junge Frau gegeben hat. Da hat sie eben auch wieder Glück gehabt. Ich fand wirklich beeindruckend, wie sie einen durch dieses Hotel führen oder einen da mitnehmen. Man geht mit ihnen durch alle Zimmer und eigentlich dachte ich, will eigentlich jetzt auch mal da Urlaub machen. Ist denn davon noch was übrig? Gibt es das noch?
Ja, das gibt's noch. Es gibt's wieder. Es gab's lange Zeit nicht, aber jetzt kam jemand, der hat es verwandelt. Das Haus heißt jetzt Rosenchalet. Das Haus hat sich aber wirklich stark verändert, auch innen stark verändert. Das, was ich beschreibe, ist eigentlich so, wie man das Haus vielleicht in den 20er oder 30er Jahren betreten hätte. Also da, wo noch unten die alte Waschküche war und eine riesige Küche war, die den ganzen Betrieb am Laufen gehalten hat und wo noch alles selbst gemacht wurde, von der Wäsche bis zum Frühstück bis zum Mittagessen, alles. Also es war einfach ein unfassbarer Komplex, der aber eigentlich in die Zeit der 20er und 30er Jahre gehörte.
Ja, und von allem, was Sie jetzt beschreiben, fallen mir auch noch diese unfassbar tollen Daunendecken ein, die dann da genäht werden, damit die Gäste so gut schlafen wie noch nie. Und dann kommen Scharen von Amerikanern dahin, um auch mal diesen Schlaf, das möchte ich auch machen. Haben Sie denn so eine Decke, Frau Kornmüller?
Ja, ich habe tatsächlich meine Großtante, also Maria, hat mir einmal, als ich ins Internat kam, diese Decke genäht und ich schlafe bis heute da drin.
Beneidenswert. Was haben Sie denn noch von Ihrer Großmutter, was Sie so durchs Leben begleitet? Die konnte ja auch offenbar super kochen. Gibt es da auch so ein Rezeptbuch, mit dem Sie durchs Leben gehen?
Sie haben mein Buch wirklich genau gelesen. Ja, es gibt dieses wunderbare Rezeptbuch, was für mich ein echter Schatz ist, weil es ist ihre alte Kurrentschrift, in der sie da hineingeschrieben hat. Also so fast so eine Mischung aus einer neuen und einer alten Schrift. Und die Rezepte sind sehr schön beschrieben, weil sie sind nicht so nach Maßeinheiten und ganz genau, sondern sie sind eher so nach Gefühl beschrieben. Und das, finde ich, macht was. Es ist auch das, was ich aus diesem Rezeptbuch koche, gelingt immer.
Das ist ja unglaublich. Also das muss wirklich eine Glücksoma gewesen sein. Jacqueline Kornmüller, wir haben ja erst letztes Jahr über Ihr erstes Buch geschrieben. Das ist jetzt das zweite und das erste hieß Das Haus. Da ging es um Ihr eigenes Haus und das hatte so wie jetzt auch dieses Hotel auch so ein Eigenleben. Ich habe mich diesmal beim Lesen noch mehr gefragt, was das ist, was Sie so an Häusern und Räumen fasziniert. Hat es mit Ihrer Arbeit am Theater auch zu tun?
Sicher. Gut beobachtet. Ich glaube, es hat auch was mit Bühnenbild zu tun. Also es ist, Räume faszinieren mich einfach. Räume sind Erinnerungsträger. In Räumen habe ich jetzt bemerkt, als ich mich wieder in das Haus meiner Kindheit begeben habe, das hat ja diesen wunderschönen Namen Amalie. Und die Amalie, das ist einfach ein Kosmos. Man muss sich vorstellen, ein Hotel, in dem wirklich viele Menschen gelebt haben, es durchzogen haben, ganz, ganz unterschiedliche Gestalten, die da aufgetreten sind. Und ich finde Häuser oder Behausungen, sagen wir mal, in jeder Form extrem spannend.
Und Sie haben das ja auch, dieses Bühnenhafte kommt noch stärker raus, weil Sie das Buch ja tatsächlich in 49 Kapiteln geschrieben haben. Das ist immer, als würde so ein neues Bild aufgehen mit jedem neuen Kapitel. War das von Anfang an auch so Ihre formale Vorgabe?
Im Grunde schreibe ich nicht nach Konzept. Also ich schreibe sehr frei und will mich auch beim Schreiben eigentlich selbst überraschen. Aber in dem Fall stand der Titel 6 aus 49 bald fest. Und dann war es natürlich naheliegend, tatsächlich 49 Kapitel zu schreiben.
Und so geschmeidig, wie Ihnen das Schreiben scheinbar von der Hand geht, haben Sie offenbar auch Freude dran gefunden. Sind Sie schon am nächsten Werk dran?
Ja, ich bin eigentlich durch das nächste Werk schon fast durch. Und auch da gibt es wieder eine ganz seltsame Immobilie, die im Zentrum steht.
Na, da freue ich mich schon drauf, Jacqueline Kornmüller. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Wien.
Danke, liebe Grüße aus Wien.
Und der Roman 6 aus 49 ist beim Galliani Verlag erschienen, hat 224 Seiten. Und das schöne Cover, das auch wie eine eigene Bildgeschichte funktioniert, das hat die Illustratorin Kat Menschik gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Schwangerschaftsabbruch ja oder nein, das ist ja gesellschaftlich ein hochgradig aufgeladenes politisches Thema und individuell gesehen sicherlich eine der schwierigsten Entscheidungen, die eine Frau treffen kann. Die Journalistin und Autorin Antonia Baum hat sich jetzt in Romanform damit auseinandergesetzt. Achte Woche heißt ihr Buch und Viktoria Porzo hat es gelesen. Was hat's denn mit diesem Titel, mit der achten Woche auf sich?
Ja, die achte Woche ist insofern besonders, als dass man nur bis zum Ende der neunten Woche einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch machen kann. Das heißt, der Protagonistin Laura bleiben nur wenige Tage, um zu entscheiden, ob sie das mögliche Kind behalten möchte oder nicht.
Und was sind da so ihre Überlegungen oder in was für einer Situation ist sie, wo sie diese Entscheidung treffen muss?
Es ist in der Tat eine interessante Ausgangssituation. Laura ist Anfang 30 und war bereits zweimal schwanger und das von demselben Mann. Das erste Mal hat sie sich für einen Abbruch entschieden, das zweite Mal für das Kind. Nun ist sie erneut schwanger, wobei sie ihr Freund Aram kürzlich sich von ihr getrennt hat. Es mangelt also Laura nicht an Erfahrung und im Gegensatz zu den beiden Malen davor mangelt es ihr auch nicht an praktischem medizinischem Wissen. Neben ihrer Dissertation jobbt sie nämlich in einer gynäkologischen Praxis. Dort bekommt sie mit, wie sich für die einen mit der Schwangerschaft ein Wunsch erfüllt und aber manchmal auch für die anderen der Abbruch die Erlösung bringt und wie es alles dazwischen gibt. Für Laura selbst scheint aber alles noch sehr uneindeutig.
Also da wird offenbar diese ganze Komplexität des Themas auch sichtbar. Wie fasst Antonia Baum das denn an oder wie ist das erzählt?
Die Geschichte spielt ausschließlich in der gynäkologischen Praxis und zwar an den drei Tagen, an denen Laura dort arbeitet. Die Erzählung hat keine klassische Handlung, sondern ist wie ein Strom aus Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen und Beobachtungen geschrieben. Als Leserin begleiten wir Laura also durch ihren Alltag und erfahren nach und nach von ihrer Beziehung mit Aram. Beide wollten ein gutes Leben, heißt es da, aber wenn es hart auf hart kam, musste Laura dann alleine eine Lösung finden, wie eigentlich auch jetzt. Bereits bei ihrer Mutter, die sie immer nur Barbara nennt, sagt sie, habe sie gesehen, wie sie verlor zwischen Kindern und Doktorarbeit, obwohl Lauras Eltern damals auch noch zusammen waren. Und Laura erinnert sich eben auch immer wieder an die beiden Male zurück, in denen sie selbst schwanger war und diese Entscheidung bereits schon einmal treffen musste.
Und was vermittelt da der Roman über diese Art von Entscheidung?
Lauras Geschichte macht deutlich, wie unsere Erfahrungen und unser Umfeld unsere Entscheidungen prägen. Und was mir sehr gut gefallen hat, sie macht auch deutlich, wie vermeintlich widersprüchliche Gedanken und Gefühle gleichzeitig existieren können. Dadurch, dass Laura das dritte Mal in dieser Situation schon ist, zeigt sich sehr natürlich, wie individuell jeder Entscheidungsprozess ist und das nicht eben nur zwischen verschiedenen Frauen, sondern auch innerhalb einer Person. Der Roman ist mit 128 Seiten ein relativ kurzes Buch und an manchen Stellen hätte man sich auch noch ein bisschen mehr gewünscht, von Laura und ihren Hintergründen zu erfahren. Aber die Zeit haben wir nicht, weil sie eben Laura auch nicht hat. Deswegen hat sich diese Kürze für mich am Ende sehr stimmig angefühlt.
Jetzt sind ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, Abtreibungen ein Politikum. Nicht nur, wenn wir in die USA schauen oder nach Polen. Da sind oft religiöse Überzeugungen, Ideologien mit im Spiel. Wie geht die Autorin denn damit um?
Ja, ich habe auch bei mir selber gemerkt, wie ich bei dem Thema quasi automatisch einen emotionalen Text erwartet habe. Aber Antonia Baum hat genau das nicht gemacht. Ihr Roman erzählt von dieser Entscheidung sehr sachlich, analytisch, ungeschönt, aber auch einfühlsam, aber eben niemals nur moralisierend. Und dadurch ist das Buch sprachlich jetzt vielleicht nicht so versiert wie ihr letzter Roman Siegfried, aber die Schlichtheit ist wirklich gut gewählt. Außerdem Außerdem erhält der Roman auch so einen guten informativen Charakter, wenn man einfach viel über die gesetzlichen Regelungen, die Methoden, die Kosten so ganz nebenbei durch Lauras Alltag erfährt. Und daran merkt man auch, dass dem Buch eine sehr akribische Recherche vorangegangen sein muss.
Also er bleibt nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern nimmt auch die gesellschaftlichen Diskurse mit auf, offenbar.
Genau, also entlang von Lauras eigenen Erfahrungen und ihren Beobachtungen wird erst richtig deutlich, wie präsent dieser gesellschaftliche Blick in dem inneren Entscheidungsprozess eigentlich ist. Und so sagt Laura über die Frauen auf dem Weg ins Sprechzimmer beispielsweise: Sie gehen in dem Bewusstsein, dass man sie beobachtet, und sie rechnen damit, dass ihr Beobachter das, was sie tun, für einen Fehler halten. Also die Fragen von Schuld und Scham spielen auch immer wieder eine Rolle. Es gibt aber auch eine Patientin in der Praxis, die sich diesen gesellschaftlichen Erwartungen zu entziehen scheint. Diese wirkt sehr eigensinnig und unangepasst, und das fasziniert und verachtet Laura gleichermaßen interessanterweise.
Hat sich denn die Antonia Baum so eine Art Message in diesem Buch?
Ja, die These in Achte Woche ist, dass jede Frau damit rechnet, möglicherweise allein mit ihrem Kind zu sein. Und das ist eine These, die Antonia Baum auch beispielsweise in ihrem Memoir Stillleben aufgegriffen hat. In ihren Werken problematisiert sie immer wieder, wie die psychische Belastung und die Einsamkeit, die für Frauen einhergehen, eben, ja, wenn die gemeinsame Verantwortung nicht geteilt wird. Und sie zeigt, wie Frauen gesellschaftlich verurteilt werden, wenn sie ihrer vorgegebenen Rolle nicht nachgehen. Da habe ich auch noch mal ein Zitat mitgebracht. Die Leute denken, es wird schon nichts passieren. Doch wenn etwas passiert, muss die Frau zu dem richtigen Ergebnis kommen. Sie muss Gott spielen und wird zugleich verachtet. Deshalb geht es in Achte Woche nicht um eine bestimmte Position. Antonia Baum stellt in ihrem Roman die kritische Frage, inwie Frauen bei der Entscheidung, Kind oder Abbruch, eine tatsächliche Wahl haben, wenn beide Ausgänge gesellschaftlich so unterschiedlich bewertet und unterstützt werden.
Victoria Porzo war das über Achte Woche, der neue Roman von Antonia Baum, erschienen beim Klasen Verlag. 128 Seiten hat das Buch und es kostet 21 Euro. Weimar ist die Stadt der Klassiker. Hierhin pilgern noch immer die Deutsch-Leistungskurse und besuchen das Goethe- und das Schillerhaus. Und bestimmt kommen die jungen Leute dann auch an der Buchhandlung Die Eule am Frauenplan vorbei. Und dort bin ich jetzt mit Andreas Menzel von der Buchhandlung verbunden. Guten Morgen, Herr Menzel.
Guten Morgen.
Ich meine, das sind natürlich Klischees, die einem da einfallen, die ich gerade runtergebetet habe. Aber spielt denn die Weimarer Klassik auch bei Ihnen eine besondere Rolle im Sortiment?
Absolut. Also unsere Buchhandlung ist nur wenige Meter natürlich vom Goethes Wohnhaus entfernt. Also viele Besucher tagtäglich, die zum Goethes Wohnhaus pilgern und dann zurückkommen und dann nach Literatur dazu suchen. Also ja, absolut.
Aber Sie haben jetzt so zeitgenössische Bücher für uns ausgesucht und wir fangen gleich mal einfach mit dem ersten, was oben steht, an. Carsten Krampitz hat ein Buch geschrieben, Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung, in der Edition Nautilus. Was ist das für ein Buch? Warum gefällt Ihnen das so gut?
Dieses Buch ist für mich, es ist ein Außenseiterroman und es zeigt eine Seite von der DDR, die ich selbst gar nicht kannte. Es sind ja in den letzten Jahren wahnsinnig viele Romane erschienen über Außenseiter, die in der DDR gelebt haben, die Bohemen, Künstlerinnen, Künstler, vor allem Punks. Also es gibt eine unglaubliche Zahl an Erscheinungen über die Punk-Szene in der DDR. Aber eine Szene wurde kaum beachtet, und das ist eine Minderheit, das ist die Minderheit der behinderten Menschen, die in der DDR lebten.
Und da schreibt er in dem Roman drüber, wie muss ich mir das vorstellen?
Genau.
Was geht's da?
Genau, der Roman Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung basiert auf einem auf einer tatsächlichen stattgefundenen Geschichte, nämlich dass Ende der 1970er Jahre in der thüringischen Provinz eine Gruppe von jungen Menschen, die in einem kirchlichen Pflegeheim leben, in einem Pflegeheim für Schwerstbehinderte, beschließen, raus aus dieser Tristesse, wir wollen auch Freiheit, wir wollen selbstbestimmt leben. Und das hat dann dazu geführt, dass es dann eine Kommune gab in einem Ort namens Hartroda. Und der Roman von Carsten Krampitz ist sozusagen angeschlossen.
Also Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung, wenn man macht sofort diesen Versprecher natürlich bei der Edition Nautilus von Carsten Krampitz, ist eine Empfehlung von Andreas Menzel. Und dann haben Sie ein Buch, ein Kinderbuch ausgesucht von einem Weimarer Verlag, das heißt 36x6 Katzen. Was ist das für ein Buch?
Genau, 36 und 6 Katzen suchen ein neues Zuhause. Das ist erschienen im Friedrich-Mauke-Verlag. Das ist ein Kinderbuch, das 2015 erstmals in der Ukraine erschienen ist. Geschrieben hat das Halina Stowischenko. Und das ist letztes Jahr erstmals in Deutsch hier erschienen. Es ist wahnsinnig schön illustriert, auch von der Talga Haider. 36 und 6 Katzen, die aus ihrem Zuhause, ihrem gemütlichen Keller quasi ausgeschlossen werden und bei Frau Buchtel einziehen. Und Frau Buchtel mag das eigentlich gar nicht, weil sie auch nicht so ein großer Katzenfan ist. Aber diese 36 und 6 Katzen schaffen's. Und aus der anfänglichen Skepsis und des Miteinanderfremdelns entsteht dann ein gegenseitiges Miteinander. Man hilft sich. Wunderbares Vorlesebuch oder auch Erstlesebuch für Kinder ab 7 Jahren. Kostet 22 Euro. Es hat 152 Seiten. Also
die nehmen mir schon schön die Arbeit ab.
Genau, also es ist ganz, ganz großartig illustriert, kann ich nur immer wieder sagen. Und wenn man das gelesen hat, ich war total gerührt. Ich empfehle das so wahnsinnig gern.
Ja, ich merke schon, Sie sind ganz begeistert. Also ich sage nochmal den Titel 36 und 6 Katzen von Halina Dowischenko, erschienen beim Verlag Friedrich Mauke in Weimar. Und dann haben Sie noch ein Sachbuch ausgesucht, Extremwetterlagen, Reportagen aus einem neuen Deutschland im Verbrecherverlag. Das hat mehrere Autoren. Was sind das für Reportagen?
Das basiert auf einem Projekt, das 2024 stattfand, und zwar geht es um sogenannte Überlandschreiber. Das heißt, damals hat der Dr. Alexander Leistner von der Uni Leipzig ein Projekt initiiert und hat dann auch gleich drei Autoren gefunden, unter anderem die wunderbare Manja Brägels, Tina Puschmann und Barbara Thériault. Und die sind in dem ostdeutschen Superwahljahr, das war ja gerade in Sachsen, Thüringen wurde ja gewählt, 24, haben die sich aufgemacht in die Provinz, in die vergessenen Orte und haben dort mit Menschen gesprochen. Und dass dann 2024 natürlich auch auf Bundesebene so viele politische Dinge passiert sind, das fließt natürlich dann alles mit in diese Reportagen ein. Wahnsinnig spannend und großartig geschrieben.
Ich erinnere mich, dass Manja Brägels damit auch mit diesem Thema bei uns in der Sendung war. Jetzt auch als Buch erschienen, Extremwetterlagen, Reportagen aus einem neuen Deutschland im Verbrecherverlag erschienen. Und einer der Empfehlungen von heute von Andreas Menzel von der Buchhandlung Die Eule in Weimar. Vielen Dank, Herr Menzel, für diese Empfehlung und noch einen schönen Tag Ihnen.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke, alles Gute.